Praxis eine Form der Gnade. Sie sind eine Fähigkeit. Sie sind ein Maß, eine Rolle. Und ferner, Gnadengaben bilden eine Einheit. Als eine Einheit sind Gnadengaben Teile derselben Gnade, Epheser 4, Vers 7. Sodann sind sie Teile eines Leibes, alle desselben Leibes. 1. Korinther 12. Und sie sind Wirkungen eines Gottes. 1. Korinther 12. Verse 3 bis 6 und Vers 11, Vers 24b und 27 und 28 und Epheser 4, Verse 6 und 7. Gnadengaben bilden nicht nur eine Einheit, sie stellen auch eine Vielfalt dar. Gnadengaben sind eine Vielfalt in mehrerlei Hinsicht. Einmal in der Funktion. Eine Gnadengabe hat eine andere Funktion von einer anderen Gnadengabe. Jedes hat seine Funktion, seine Aufgabe. 1. Korinther 12, Verse 4, 11 und 12 und Römer 12, Verse 4 bis 8. Gnadengaben sind auch verschieden in ihrer Art, der Art nach. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten der Einteilung der Gnadengaben. Es sind zum Beispiel besondere Betonungen da. Es gibt einige Schriftstellen, die sprechen vom geistlichen Aspekt einiger Gnadengaben und andere wären dann mehr natürlicher Art. Schriftstellen, die vom geistlichen Aspekt einiger Gnadengaben sprechen, sodass sie eine gewisse Art, geistliche Art bilden könnten, sind Römer 1, Vers 11. Soviel ich weiß, ist dies die einzige Stelle, wo das Wort Gnadengaben mit das Wort Gnadengaben ein kategorisierendes Adjektiv vorangestellt hat. Paulus spricht von geistlicher Gnadengabe. Damit meint er wahrscheinlich eine Gnadengabe im geistlichen Bereich. Es gibt ja auch andere Gnadengaben. Genau was er meint, ist nicht ganz klar. Dann sagt er in 1. Korinther 12, Vers 1, und in Kapitel 4, Vers 1, dass es darum die Geistlichen geht. Fälschlicherweise mit Geistesgaben meistens übersetzt. Aber das meint wahrscheinlich auch Gnadengaben mehr geistlicher Art, geistiger Art. Vielleicht solche, wo der Heilige Geist stärker in den Vordergrund tritt. In Kapitel 12, Vers 7 gebraucht er den Ausdruck Offenbarung des Geistes. Vielleicht bezieht sich das auf dasselbe. Und in Kapitel 14, Vers 12 spricht er von Geistern. Dies wird auch meistens mit Geistesgaben übersetzt. Das meint wahrscheinlich dasselbe als die Geistlichen, möglicherweise. Es sind dies auch Offenbarungen des Geistes. Eine andere Betonung einer Gnadengabenart wäre das des Wunders. Es gibt einige Gnadengaben, die kommen in die Kategorie des Wunders. Hebräer 2, Verse 3 und 4 sprechen von dieser Kategorie, da nicht alle Gnadengaben in dieser, zu dieser Kategorie gehören, könnte man hier von verschiedenen Arten sprechen. Meine Einteilung der Gnadengaben wird folgende sein. Ich teile sie in vier Arten. Gnadengaben des Lebens, Gnadengaben des Wortes, solche der Führung und solche der Unterstützung, unterstützende oder mithelfende Gnadengaben. Gnadengaben sind also verschieden in der Art. Ferner, Gnadengaben können auch verschieden sein nach Dienstleistung. 1. Korinther 12, Vers 5. Das heißt, Sie können zwei Personen haben in der Gemeinde Jesu mit derselben Gnadengabe, mit derselben Funktion. Aber Ihr Dienst mit dieser selben Gnadengabe kann auch verschieden sein. Sie können zwei Evangelisten haben. Der eine tut es öffentlich, der andere hat seinen Dienst mehr von Mann zu Mann. Zwei verschiedene Dienstleistungen. Aber ferner können Gnadengaben noch verschieden in der Wirkung sein. Gesetzt den Fall, wir haben zwei Evangelisten, die haben dieselbe Gnadengabe, aber auch dieselbe Dienstleistung. Beide dienen zum Beispiel öffentlich. Dann kann die Auswirkung oder die Wirkung ihrer Gnadengabe noch verschieden sein, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 6. Das alles wirkt Gott. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, die die Wirkung beeinflussen können, aber jetzt gesetzt den Fall, alles ist in Ordnung, alle anderen Aspekte sind gleich, dann kann Gott noch entscheiden, bei wem es eine stärkere Wirkung hat und bei wem nicht. Ein anderer Unterschied, Gnadengaben können verschieden sein in ihrer Bedeutung, sagt Paulus. Zum Beispiel in 1. Korinther 7 spricht er von Ehe und Ehelosigkeit als zwei Gnadengaben. Und in Vers 38 sagt er, der tut wohl, der sie zur Ehe gibt, der tut besser, oder wer sie aber nicht gibt, tut besser. Von einem gewissen Standpunkt aus, sagt er, hat es Vorteile für die eine Gnadengabe. Nicht von jedem Standpunkt aus, weil Gott hier führt, aber von bestimmten Gesichtspunkten her, sagt er. Oder ein anderes Beispiel, Vers 28 in 1. Korinther 12, 1. Korinther 12, 28, da stellt er eine Kardinalliste auf, Ordinalliste auf. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, danach. Das heißt nicht, dass in jeder Hinsicht die Vorteile so wären, aber im Allgemeinen ist hier ein Unterschied in der Bedeutung für das Reich Gottes. Oder ein anderes Beispiel, strebt nach den besten Gaben, 1. Korinther 12, Vers 31. Aber jetzt könnte dieses im Indikativ stehen, doch scheint der Imperativ hier besser zu sein. Oder wenn Paulus in 1. Korinther 14, Vers 5 sagt, wer weiß sagt, ist größer, denn wer in Zungen redet, das heißt, von der Wirkung oder von dem Wert für die Erbauung, sagt er da. Gnadengaben sind also, haben eine Vielfalt. Eine weitere Eigenschaft der Gnadengaben ist die, dass sie einander ergänzen. Gegenseitige Ergänzung ist eine weitere Eigenschaft, nebst ihrer Vielfalt. keine Gnadengabe ist vollkommen genügend für den Dienst des Herrn. Im Reich Gottes braucht es viele. Wie, wo wäre der Leib, wenn es ganz Auge wäre? Dann wäre man einseitig. Man braucht die Hand, um das Blatt zu wenden, oder die Füße, um einen anderen Standpunkt zu bekommen, sodass man die Sachen mal von einem anderen, von einer anderen Seite begucken kann. Also, es braucht viele Glieder am Leibe. Jede Gnadengabe wird von den anderen ergänzt, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 17. Dennoch ist jede an für sich notwendig. Jede ist wichtig und wertvoll, aber nicht vollkommen genügend. Und letztens, was die Eigenschaften betrifft, Gnadengaben sind oft Vergrößerungen von allgemeinen Funktionen. Es fällt auf, dass einige der Gnadengaben an für sich Gemeinbesitz sind von Christen. Zum Beispiel ist der Apostel jemand, der die Gnadengabe der Apostelschaft hat. 1. Korinther 12, Vers 28. Aber Paulus sagt in Römer 1, Vers 5, dass jeder Apostel ist. Wir haben empfangen, sagt er, Gnade und Apostelschaft. Das ist nicht so wie in Vers 1, der sagt, er sei Apostel. Denn nicht nur er hat Gnade empfangen, jeder Christ hat Vergebung bekommen und Gnade bekommen. Und jeder Christ ist ein Missionar. Man kann das so sagen, jeder Christ ist Apostel, aber nicht jeder Christ ist Apostel. Oder die Gnadengabe der Lehre. Jeder Christ, Hebräer 5, Vers 12, soll Lehrer sein, aber nicht jeder Christ ist Lehrer. 1. Korinther 12, Vers 28. Es gibt einige, die haben diese Gnadengabe in verstärktem Maß. Da ist sie ein Sondergut dieser Person oder der Person, die sie haben. Ähnlich geht es mit der Gnadengabe des Glaubens. Jeder ist ein Glaubender, aber einige haben diesen Glauben als eine Gnadengabe für bestimmte Situationen und Zwecke. Galater 5, Vers 22 ist sie eine Frucht des Geistes. 1. Korinther 12, Vers 9, eine Gnadengabe. Übrigens, gestern, als wir von Gabe der Gnade sprachen, gab ich Ihnen die Schriftstelle Römer 15, 15 und 16, glaube ich. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Die 1 vor der 5, bei der ersten sollte da nicht stehen, sollte wahrscheinlich sein Römer 5, 15 und 16. Römisch 2 jetzt, nachdem wir uns mit dem Begriff der Gnadengabe befasst haben, zur Mitteilung, oder vom Wesen, Entschuldigung, gesprochen haben, vom Wesen gesprochen haben, Römisch 1, jetzt Römisch 2, Mitteilung der Gnadengaben, Groß A, zuerst die Quelle. Wer teilt sie mit oder von wem kommen sie? Sehr oft werden sie Geistesgaben genannt, aber der Heilige Geist ist nicht der Einzige, der Gnadengaben gibt. Der ganze dreieinige Gott ist daran beteiligt. Gott der Vater, wie schon vorhin, glaube ich, gesagt, 1. Korinther 12, Vers 18. Jesus Christus teilt sie aus, Epheser 4, Verse 7 und 8. Und auch der Heilige Geist ist daran beteiligt, 1. Korinther 12, Vers 4. Menschen geben nicht Gnadengaben. Römer 1, Vers 11, ich will euch geistliche Gnadengabe mitteilen, heißt nicht, dass er dort nach Rom gehen will, um dort Gnadengaben zu verteilen, sondern ähnlich wie in 1. Petrus 4, Vers 10, wo wir dieselbe Formulierung haben, heißt es, dass er mit dieser Gnadengabe, die er hat, mit einer geistlichen Gnadengabe, ihnen dienen will, zu einem geistlichen Zweck, um geistliche Frucht hervorzubringen. Man vergleiche die Formulierung in Apostelgeschichte 3, Vers 6, wo wir eine ähnliche haben. 2. Timotheus 1, Vers 6 sagt nicht, dass Paulus Timotheus eine Gnadengabe gegeben hat, die hat Gott ihm gegeben, auch wenn er mit Handauflegung daran beteiligt gewesen sein kann. Vers B, wer sind die Empfänger? Einerseits alle Gläubigen, jeder Gläubige hat eine Gnadengabe. Epheser 4, Vers 7 sagt dieses in betonter Form, jeder Einzelne ist versehen worden mit der Gabe der Gnade Christi. Und Paulus sagt es ebenfalls in Römer 12, alle haben Gnadengaben. Römer 12, Vers 3, 5 und 6. Andererseits aber nur Gläubige, nicht andere als Gläubige. Wenn sie auch ähnliche Begabungen haben, so sind sie für diese, die nicht gläubig sind, nicht Gnadengaben. Unverheiratete und bekehrte Leute können verheiratet sein, aber für sie ist es nicht eine Gnadengabe. Unbekehrte Leute können Lehrer sein, aber für sie ist es nicht eine Gnadengabe. Eine Gnadengabe ist eine göttliche Hilfe, für die Gnade Gottes da zu sein. Dazu braucht es zuerst Vergebung, vergebende Gnade. 1. Korinther 12, Vers 28. Gott hat in der Gemeinde gesetzt. Das ist der Ort der Mitteilung von Gnadengaben. Gnadengaben sind das Los nur solcher, die an Jesus Christus hangen. Die Aussage in 1. Korinther 12, Vers 28, Gott hat in der Gemeinde gesetzt, ist das Ergebnis der Ausführungen von 12 bis 27. Das ist also der Schlusspunkt gleichsam von diesen Ausführungen, wo Gnadengaben fast identisch gesehen werden mit Gliedschaft am Leibe Christi. Es geht also um Gliedschaft am Leibe Christi. Wenn nur Christen Gnadengaben haben, aber alle Christen sie haben, dann muss man sagen, bekommt jeder Christ mindestens eine bei der Wiedergeburt. Denn wenn man auch nur eine Minute alt ist in Christus, und wenn die Bibel sagt, jeder Christ hat eine Gnadengabe, dann muss er schon eine haben. Epheser 4, Vers 7. Also, wann bekommt man sie, wäre eine weitere Frage, in der Wiedergeburt. Oder anders formuliert, bei der Geistestaufe, weil sie die Wiedergeburt ist. Römer 6, Vers 23 heißt es, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Selbst das ewige Leben ist ein Gnadengeschenk und sie ist das Bett aller Gnadengaben, mit denen man zum Lob dieses ewigen Lebens dient. Zusätzliche Gnadengaben können aber erstrebt werden. 1. Korinther 12, Vers 31, wenn es im Imperativ steht, und 14, Vers 1. Und wenn Gott sie gibt und sie erstrebt werden können, dann können sie erbeten werden von Gott. der das Streben nach Gott gerichtet heißt in der Bibel, beten. Weil es Gott ist, der sie gibt. Lukas 11, Vers 13 spricht nicht von Gnadengaben. Es wäre nicht ein Text, der davon sprechen würde, dass man Gnadengaben durchs Gebet bekommt. Es ist überhaupt ein Text, der vor Pfingsten oder von einer Zeit vor Pfingsten spricht und spricht tatsächlich vom Heiligen Geist, den man zu jener Zeit nicht überall hat, nicht jeder im Volke Gottes hat ihn, aber darf ihn haben, verspricht Jesus. Mit Pfingsten aber darf dann jeder den Heiligen Geist haben. Und somit sollte man diesen Text nicht in diesen Bereich hineinbeziehen. Die Frage kommt auf, ob Gnadengaben durch Auflegung gegeben werden können. 2. Timotheus 1, Vers 6. Ich kann dies nicht genau beantworten. Ich stelle nur fest, dass in der Schrift, wo Handauflegung verbunden wurde mit Gnadengaben, es jedes Mal ein Apostel war, und ich weiß nicht, ob das eine ursächliche Beziehung hat oder nicht. In 1. Timotheus 4, Vers 14 und 2. Timotheus 1, Vers 6, diese Verse könnten einen Fall darstellen, aber die Handauflegung kann auch nur eine Gebetsform sein oder ein Zeichen von Gebet. Fürbitte, da Handauflegung im Wesen eine Art Identifizierung ist und müsste nicht schon von Übermittlung von Gnadengabe sein. Und dann wäre die Frage, ob man heute unter Handauflegung für jemanden beten könnte, dass er eine Gnadengabe bekommt. Möglicherweise, aber man sollte nicht zu schnelle Schlüsse ziehen. Apostelgeschichte 9 dürfte ausscheiden aus dieser Möglichkeit, denn dort, im Gegensatz zu vielerlei Meinung, geschieht die Handauflegung nicht zwecks erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, noch mit zwecks Empfang einer Gnadengabe. Jesus, der Text 10 bis 17 muss sorgfältig gelesen werden, wie jeder Text in der Bibel natürlich, aber einige mit größerer Sorgfalt, gerade weil andere ihn nicht mit Sorgfalt lesen. Jesus sagt zweierlei zu Ananias dort, wenn er ihn zu Saulus schickt. Jesus sagt, lege ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Das ist das erste Wort. Danach wendet Ananias ein und dann kommt das zweite Wort. Er wird einen großen Auftrag haben, er wird für mich zeugen sollen, sogar vor Königen und so weiter, und er wird zu leiden haben. Und jetzt geht Ananias hin und sagt, Jesus hat mich zu dir gesandt und sagt auch zweierlei, weswegen Jesus ihn zu Saulus gesandt habe. Und was sagt Ananias zu Saulus? Ananias sagt zu Saulus, Jesus hat mich gesandt, erstens, damit du sehend wirst, und zweitens, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Er legt ihm auch die Hände auf, so wie Jesus gesagt hatte, und daraufhin wird er sehen. Und die Handauflegung geschah zwecks wieder sehen können. Aber nicht, denn sie muss nicht nur, weil beides hier gesagt wird, muss man nicht schlussfolgern, dass die Handauflegung irgendetwas mit dem Heiligen Geist zu tun hatte. Wie kommt aber überhaupt Ananias auf den Heiligen Geist zu sprechen, wenn Jesus nicht von ihm gesprochen hatte? Das können wir uns von der Apostelgeschichte her, wo erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und äußerer Stress, an einigen Stellen, Kapitel 4, 7 und 13, mit äußeren Interessen in Verbindung steht, so vorstellen, dass Ananias geschlussfolgert hat, wenn Jesus sagt, Saulus wird sehr viel zu arbeiten haben, einen sehr schweren Auftrag haben und er wird sehr viel zu leiden haben, dann macht er Saulus oder informiert ihn und macht ihn darauf aufmerksam, dass er voll des Heiligen Geistes sein müssen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ähnlich wie Petrus sagt, wer diesen Dienst tun will, der wird voll sein müssen mit dem Heiligen Geist. Das, wann Paulus erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, steht nicht geschrieben. Steht nicht geschrieben, dass er dann erfüllt wurde oder wann überhaupt. Also müssen wir einfach jetzt beim Text belassen und sagen, also Ananias weist darauf hin, dass es wichtig ist.
Ja. Wir haben gerade eben von Petrus gesprochen, können Sie da eine Bibelstelle sagen?
Zur Mitteilung der Gnadengaben kann auch gesagt werden, dass sie in beschränkter Zahl mitgeteilt werden. Kein Christ hat sämtliche Gnadengaben, das ist schon unmöglich, weil verheiratet sein und ledig sein beides Gnadengaben sind. Allerdings könnten einiges mit einer Scheidung versuchen. Jesus weist in Matthäus 5 darauf hin, dass nicht alles, was Scheidung heißt, Scheidung ist. Aber das ist ja nicht erlaubt. Und müssen wir zurückkommen zu unserer Schlussfolgerung. Gnadengaben werden gegeben in beschränkter Zahl für eine bestimmte Person. Paulus sagt, nicht alle sind dies oder das. 1. Korinther 12, 29 und 30 und Vers 11. Römisch 3, nein, Entschuldigung, ich bitte, nicht mehr genau. Noch groß D, groß D.
C.
Groß C. C. Das war C jetzt gewesen, ja? Die Art und Weise, wie Gnadengaben mitgeteilt werden. Empfänger sind in Groß B alle Gläubigen, nur Gläubigen, dann C durch Wiedergeburt, Gebet, Fragezeichen, Handauflegung und ferner in beschränkter Zahl, Art und Weise der Mitteilung. Groß D, das Erkennen der Gnadengabe. Wann weiß man, ob eine mitgeteilt wurde? Erstens, weil Gnadengabe und Aufgabe zusammengehen. Sie sind beides eine Rolle oder eine Aufgabe und eine Fähigkeit. Kann es sein, dass wenn man nicht weiß, ob man eine Gnadengabe hatte, man aber vielleicht weiß, dass man eine Aufgabe hat? Und wenn man weiß, dass man eine Aufgabe hatte, wenn das klar ist, dann weiß man, dass man die Gabe hat. Das heißt, entweder hat man sie oder man wird sie spätestens bekommen, wann man diese Aufgabe zu erfüllen hat. Denn Gott gibt immer genügend Gnade für die Aufgaben, die er gibt. Man kann aber auch beten, um dieses Wissen zu bekommen. Denn Jakobus sagt, wen Weisheit mangelt, der bitte Gott. Jakobus 1, Vers 5. Und wenn man sie erkennen möchte, darf man um diese Erkenntnis beten. Die Schrift aber legt nicht so großen Wert auf genaue Feststellung sämtlicher Gnadengaben, die man hat. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren etwas zu stark betont worden. Die Schrift legt größeren Wert auf den Dienst selbst. Und im Alten Testament steht einmal ein Wort, tu, was deine Hand zu tun findet. Das heißt, nehme die Gelegenheiten wahr, die sich bieten. Diene, wo Gelegenheit ist. Und dann wird man bald lernen, ob man es tun kann oder nicht. Man schaut dann während des Dienstes gleichsam in einen Spiegel, sieht sich selbst, beziehungsweise andere können einen beobachten und vielleicht mir mitteilen, ich kann etwas sehen, andere können etwas sehen. Und zusammen können wir vielleicht herausstellen, wozu ich fähig bin. Es gibt da die berühmte Geschichte im Englischen, im englischen Sprache, im Wortspiel. Ein Christ kommt zu einem Pastor, zu seinem Pastor und sagt, also der Herr hat mir offenbart, dass ich in den Dienst des Herrn gehen soll. Aber der Pastor war schon etwas vorsichtig, denn er konnte sich dies nicht so gut vorstellen. Ja, wie kommen Sie darauf? Ja, er hätte einen Traum gehabt, glaube ich, was, und hätte am Himmel zwei große Buchstaben gesehen. PC. Und das heißt, er hieße Predige Christus, Preach Christ. Nein, sagt der Prediger zu ihm, da hätte er die falsche Hermeneutik gehabt. Die falsche Auslegung. Das würde heißen, pflüge Mais, plow corn. Es ist gut, wenn man auch Gemeinde hat, sodass man nicht ganz auf sich selbst angeht. Paulus sagt auch, dass die Gemeindeführung dazu da ist, in dieser Angelegenheit in Epheser 4, 11 und 12, sagt es, Jesus Christus hat in der Gemeinde eine Führung eingesetzt, die dafür sorgen soll, dass die Einzelnen zugerüstet werden. Und dazu gehört natürlich die Identifizierung des Platzes, und das Anleiten. Jetzt Römisch 3. Die Betätigung der Gnadengaben. Die Betätigung. Wie sieht sie aus? Groß A. Zu welchem Zweck sollen sie betätigt werden? Was ist denn der Zweck der Gnadengaben? Einmal Dienst. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder diene mit der Gnadengabe, die er bekommen hat. Und er klassifiziert dort mündlichen Dienst, mündlicher Dienst und praktischer Dienst. Analog zu Apostelgeschichte 6, wo wir den Predigtdienst haben und den praktischen Dienst. Aber alle Christen könnten ihre Begabung so einteilen. Einige dienen mehr mit dem Wort und andere mehr mit der Hand. Aber jeder hat zu dienen, sagt Petrus. 1. Korinther 12, 4 und 5 deuten dieses auch an, dass Gnadengaben zum Dienen da sind. Es geht um Dienstleistung. Es geht im Zusammenhang in 1. Korinther 12 um die Befähigung zum neuen Dienst. Der alte Dienst galt dem Erzfeind Gottes, von dem uns Jesus erlöst hat. Er erlöst aber nur von der Rebellion und nicht grundsätzlich vom Dienen. Nun ist die Gnade, die uns begnadigt, dieselbe als die, die uns befähigt. Gnade begnadigt nicht nur, sie befähigt auch. Gnade ist also Gunst. Der Übertretende erfährt sie als Vergebung, aber der Dienende erfährt diese Gnade auch als Befähigung, das heißt zum Dienen, zum neuen Dienst. Man ist nie befreit vom Dienst. Rebellion, die kann vergeben werden, aber der Dienst bleibt, er ändert natürlich seinen Meister, seinen Herrn. Wir dienen einem anderen, aber das Dienen bleibt. Paulus sagt, sie sind zur Förderung gegeben. Das heißt, der Dienst muss eine bestimmte Richtung haben. Er muss einen aufbauenden Dienst haben. Paulus sagt nicht zur allgemeinen Förderung in 1. Korinther 12, Vers 7. Er sagt nur Förderung. Symphäron, das heißt zum Zusammentrag, oder es soll zusammentragen, es soll etwas fördern, es soll profitieren, sie sollen beitragen. Wozu sollen sie beitragen? Nun, man kann in der Schrift verschiedene Antworten finden. 1. Petrus 4, 10 und 11 sprechen von Dienste mit Gnadengaben. Und dort sagt Petrus, dass sie zum Lobe Gottes dienen sollen. Gott soll gefördert werden, gleichsam. Er soll davon profitieren, wenn er Gaben gegeben hat, Befähigung gegeben hat. Gnadengaben sind seine Investition. Und er soll etwas davon haben, von unserem Dienst. Fähigkeiten kommen von Gott. Dienende und Bediente können hierüber Gott preisen. Also die ganze Gemeinde soll zum Lobe Gottes dienen. Man vergleiche auch Epheser 1, Vers 6, wo wir begnadigt worden sind zum Preis Gottes. Das heißt, Gnadengaben sollen in einer senkrechten Richtung fördern, zur Förderung dienen. Aber auch in der waagerechten Linie, das heißt gegenseitig aufbauen. Zum Bau der Gemeinde sind sie gegeben, Epheser 4, man vergleiche 7 und 12. 7, jeder hat eine Gnadengabe, der Text geht weiter, Vers 12 spricht dann vom Dienst. Damit die Gläubigen ihren Dienst wahrnehmen können zum Aufbauen der Gemeinde. Wovon denn Paulus weiter spricht bis zu Vers 16. Petrus sagt, 1. Petrus 4, Vers 10, jeder diene euch mit der Gnadengabe, das heißt der Gemeinde. Dieser Aufbau der Gemeinde hat einmal inwendigen Charakter und dann auswendigen. Das heißt, die Gemeinde wird inwendig gebaut und auswendig oder extern. Inwendiger Aufbau würde einschließen gegenseitige Fürsorge nach 1. Korinther 12, Vers 25 mit der Gnadengabe. Vers 25, mit der Gnadengabe soll man für den anderen sorgen, jeder für den anderen. Dazu braucht es diese Befähigung. Das Ziel dieser Fürsorge, dieses sich gegenseitigen Annehmens, ist Christusähnlichkeit. So auch im Kontext von Epheser 4, ab Vers 7, in Vers 13 heißt es dann, damit man Christus gemäß wächst. Also zu ihm hin. Das ist das Ziel Gottes mit der Schöpfung des Menschen. Das ist das Ziel Gottes in der Rettung des Menschen, dass er wie Gott wird über Christus, das Ebenbild Gottes. Dieser Aufbau, diese gegenseitige Auferbauung mit Gnadengaben oder Fähigkeiten soll auch, sagt Paulus in 1. Korinther 12, zur allgemeinen Einheit beitragen, zur Einheit des Ganzen. Verse 24 und 25a. Einheit soll ein Element des Aufbaus sein. Was gehört zum auswendigen Bau? Was meint man damit? Nur, dass die Gemeinde extern wächst in der Zahl. Jeder Christ soll für sich wachsen, aber die Zahl der Christen, die Gemeinde als solche, soll zunehmen an Zahl. Und Paulus deutet darauf hin, dass in Kapitel 14, 1. Korinther 14, 23 bis 25, wo er Sprachenrede und Prophetie einander gegenüberstellt, dass das Anliegen ein evangelistisches ist in dieser ganzen Angelegenheit, damit Menschen zum Glauben kommen sollen. So sollen wir mit Gnadengaben umgehen. Epheser 4 deutet dieses auch an. Vers 7 sagt er, jeder hat eine Gabe der Gnade bekommen. Vers 10 spricht er vom Heilsweg unseres Herrn. Er ist vom Himmel gekommen und wieder gen Himmel gefahren, damit er alles ausfülle. Das kann verschiedene Bedeutungen haben, möchte auch dieses gern eingeschlossen sehen. Im Kontext der Heiligen Schrift dürfte das eine gute Auslegung sein. Christus will alles füllen, auch geografisch. Nicht nur als Herr. Füllen heißt auch, dass man Herr ist. Wenn man voll des Heiligen Geistes ist, dann wird man bestimmt vom Heiligen Geist. So wie man vom Alkohol bestimmt ist, wenn man voll von dem ist. Also das heißt Bestimmung. Und wenn Jesus alles erfüllt, dann will er Herr sein, alles bestimmen. Aber nicht nur das, er will von Christus Trägern in Christus leere Ortschaften und Gegenden getragen werden. Es gibt immer noch zu viele Gegenden, wo Christus nicht in Herzen wohnt, wo er noch hinkommen soll. Und Paulus sagt, also da liegt unser Dienst. Interessant ist, dass im Gegensatz zu 1. Korinther 12, er in Epheser 4, wo wir den weiteren Zusammenhang haben, gilt. Das heißt, die ganze Gemeinde in ihrem ganzen Auftrag wird hier gesehen, also auch nach außen hin, dass da Evangelisten genannt werden in Vers 11. Und in Vers 11 und ferner dürften wir auch diese Seite des Wachstums eingeschlossen sehen. Die Leitung der Gemeinde trägt dazu bei, leitet individuelle Christen an, damit Gemeinde intern und extern wächst. Evangelisation und Lehre fördern beide die Bekehrung. Groß B. Wichtig für die Betätigung ist die Pflege. Die Pflege der Gnadengaben. 2. Timotheus 1, Vers 6. Die bessere Übersetzung ist dort wahrscheinlich Halte am Brennen und nicht zünde an. Die Gnadengabe hat Timotheus nicht notwendigerweise verloren, sondern er hat sie auch schwach gestellt. Und Paulus sagt, ein bisschen aufdrehen, ein bisschen höhere Flammen. Eine Gnadengabe wird also mit einem Feuer verglichen, das Licht und Wärme hinaustragen soll. Und man muss sie pflegen, man muss sie am Brennen halten. Gott gibt die Gnadengabe, aber wir sollen sie pflegen. Das heißt gebrauchen. Muskeln sterben ab, wenn sie nicht gebraucht werden. Das heißt normalerweise. Groß C, die Aufsicht in der Betätigung. Die Aufsicht in der Betätigung. Gnadengaben stehen unter der Verwaltung einmal des dreieinigen Gottes. Ihm ist man verantwortlich. 1. Korinther 12 haben wir diese Tätigkeit des Dreieinigen, Vers 4, der Heilige Geist. Man vergleicht hier die Verse 7 und bis 11. In Vers 5 haben wir den Herrn, der meistens im Neuen Testament der Sohn Gottes ist. Man vergleicht auch die Verse 2 und 3. Und in Vers 6 spricht er von Gott und vom Vater. Der ganze dreieinige Gott verwaltet die Tätigkeit der Gnadengaben in dem Leib Gottes, in der Gemeinde Gottes. Gnadengaben werden zur Verwaltung anvertraut. Das heißt, es gibt persönliche Verantwortung Gott gegenüber. 1. Petrus 4, Vers 10. Wir sind Haushalter. Der Christ dient in Verantwortung. Er ist nicht freier Künstler. Er ist einem Herrn verantwortlich. Vers 11, 1. Petrus 4, Vers 11, sagt Petrus, die Macht gehört dem Christus. Eines Tages wird man ihm Rechenschaft abzulegen haben. Der Gebrauch der Gnadengabe steht also unter der Führung Gottes, des Vaters, des Christus und auch des Heiligen Geistes. Der Gebrauch der Gnadengabe geschieht aber auch unter Anleitung der Diener an Gott, Epheser 4, 11 und 12. Er selbst gab etliche als Apostel, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten und etliche als Hirten und Lehrer, zwecks Entscheidungen.